Da wir viele Gäste haben, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Jens Vogel und bin einer der drei Pastoren hier in der Gemeinde und habe heute das Vorrecht, die Predigt halten zu dürfen. Das ist deswegen ein Vorrecht, weil ich finde, wir haben hier gerade zwei sehr mutige Menschen gehört. Sind die beide da? Ein mutiger Mensch, noch ein mutiger Mensch. Sehr gut. Es hat mich total begeistert, dass ihr alles an Entschiedenheit und Entschlossenheit zusammengekratzt habt, um uns teilhaben zu lassen an dem, was in euch passiert ist, weil das nicht normal ist. Und im Grunde ist das ja ein Ausdruck gewesen in zweifacher Hinsicht. Einmal, dass ihr erzählt habt und einmal, dass ihr da in dieses Becken gestiegen seid, womit ihr euren Glauben bekannt habt. Und beides ist ein Bekenntnis des Glaubens. Und da geht's heute drum. Um Bekenntnis und Glaube. Für die, die sich wundern, dass das so vielsprachig da ist, seitdem hier zunehmend Leute anderer Nationalitäten sind, versuche ich immer, das ein bisschen mehrsprachig darzustellen, in der Hoffnung, dass Google mir da richtig bei hilft. Ich habe da so manchmal meine Zweifel. Ja, also alle, die Arabisch oder Farsi lesen können, das kann schon mal sein, dass da irgendein Punkt fehlt oder irgendwas Wichtiges verloren geht. Das ist schon mal möglich. Oder auch Quatsch da steht. Kann auch sein. Ich kann es nicht lesen, deswegen weiß ich es nicht genau. Ich habe so überlegt, wenn man hier so hinkommt und erlebt eine Taufe, dann stellt man sich vielleicht die Frage, ja, muss das denn sein? Es kann sogar sein, dass der eine oder andere sich provoziert fühlt dadurch und sich fragt, ist das denn nötig, dass man seinen Glauben so öffentlich bekannt macht? Sozusagen die Hose runterlässt? Muss man das so öffentlich machen? Wenn es gerade was Inneres ist, muss das so nach außen gekehrt werden? Ist das wirklich nötig? Sollte nicht, wenn das mit dem Glauben was Persönliches ist, es auch was Privates sein und bleiben? Oder wenn wir schon irgendwie unseren Glauben bekennen, dann lass uns das doch im Glaubensbekenntnis zusammen sprechen und dann ist das auch gut. Das reicht dann auch. Oder man hätte die Täuflinge auch ja fragen können, willst du mit Jesus gehen? Hätten sie sagen können, ja, mit Gottes Hilfe, fertig. Da hätte man da nicht so viel drumherum machen müssen. Aber warum machen wir das? Warum finden wir das richtig, dass der Glaube sehr offensiv öffentlich bekannt wird? Das liegt einfach daran, was die Bibel dazu sagt. Das ist der eigentliche Grund. Es ist nicht, weil wir das toll finden in erster Linie, wir sind auch überzeugt davon als Gemeinde, sondern das ist einfach, weil Gott bestimmte Hinweise gegeben hat in seinem Wort, dass Glaube seinen Ausdruck braucht, ein Bekenntnis braucht. Und ich möchte dazu eine Stelle aus dem Römerbrief lesen. Jetzt seht ihr sie. Und zwar aus dem Römerbrief. Da heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Also haben wir schon mal wieder beides. Es ist nicht nur im Herzen, es ist auch im Mund. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und zwar, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil oder zur Errettung. Das heißt, wir sehen an dieser Bibelstelle schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Glaube und Bekenntnis, und zwar einem ausgesprochenen Bekenntnis. Deswegen ist hier von dem Mund die Rede. Also das Aussprechen, das Bekennen ist ein ganz wesentlicher Anteil, der zum Glauben dazugehört. Wer das Bekennen wegnimmt vom Glauben, der reißt zwei Sachen auseinander, die unbedingt zusammengehören. Also Glaube und Bekenntnis gehen sozusagen Hand in Hand. Das kann man und soll man nicht trennen. Eine andere Bibelstelle, hier heißt es ja das Wort des Glaubens. In einer anderen Bibelstelle ist es die Rede, das Wort vom Kreuz. Und da wird gesagt, dass das Wort vom Kreuz für diejenigen, die glauben, eine Kraft ist. Und für die, die nicht daran glauben, Dummheit. Das Kreuz, das Wort vom Kreuz ist für diejenigen eine Kraft, die daran glauben. Und für diejenigen, die da nicht dran glauben, ist es hirnrissig. Und nicht nachvollziehbar. dumm. Warum setzt man sein Vertrauen in so ein Wort? Ja, das ist dann immer die große Frage. Das Wort vom Kreuz, interessanterweise ist da auch wieder vom Wort die Rede. Das heißt, es hat immer ganz viel auch mit Aussprechen zu tun. Wozu sich die Anne und der Samuel bekannt haben, das ist eine Überzeugung, die davon ausgeht, dass es Wahrheit ist, dass Gott in Christus Mensch geworden ist. Und dass er deswegen Mensch geworden ist, um zu zeigen, wie Gott ist und stellvertretend alles zu ertragen, was uns eigentlich hätte zuteil werden müssen aufgrund unserer Eigenmächtigkeit und Gottesferne. Fluch, Strafe, Tod. Das Wort vom Kreuz ist auch ein Wort, oder das Wort des Glaubens ist auch ein Wort, dem man vertraut, was ein Wort an die Gnade Gottes ist. Also es ist nicht nur auf der einen Seite zu erkennen, ich bin irgendwie erlösungsbedürftig, sondern auf der anderen Seite auch, Gott hat einen Weg gebahnt, Gott hat eine Antwort geschaffen und ist dafür Mensch geworden. Und deswegen ist dieses Wort vom Kreuz kraftspendend, weil es sehr befreiend ist. Es ist sehr befreiend. Zu wissen, dass einem vergeben wird, ist doch etwas sehr Befreiendes. Und das wirklich im Herzen zu glauben und anzunehmen, ist sehr befreiend. Warum, jetzt nochmal die Frage, ist es so wichtig und auch folgerichtig, das Wort des Glaubens und das Wort vom Kreuz bekenntnishaft auszudrücken, wie da in der Taufe, oder bekenntnishaft auszusprechen, wie in den Zeugnissen vorher. Ich möchte uns zwei Fragen dazu reinführen. Und die erste Frage ist die, was versteht die Bibel unter Bekenntnis? Denn wir benutzen dieses Wort auch in unserem Alltag, nicht häufig, aber es wird da auch benutzt. Und es ist manchmal von der Bedeutung her anders, wird es da anders verstanden, als wie die Bibel es versteht. Deswegen würde ich uns gerne fünf Gedanken dazu geben, wie die Bibel das Wort Bekenntnis überhaupt versteht oder definiert. Das erste ist, wichtig für ein Bekenntnis ist vorher die Erkenntnis. Also erst die Erkenntnis, dann das Bekenntnis. Wenn in der Bibel von Erkenntnis die Rede ist, dann ist da weit mehr gemeint als von Verständnis. Es geht nicht darum, dass man irgendwas kapiert hat, sondern, und was sich im Verstand abspielt, sondern es geht eigentlich um eine tiefe Beziehung. Das Wort wird gebraucht in einer Frage von Begegnung, auch zum Beispiel in der sexuellen Begegnung zwischen Mann und Frau. Ganzheitlich wird es gesehen. Adam erkannte Eva. Ja, oder Josef erkannte Maria noch nicht. So, also da ging es darum, dass die eben nicht miteinander geschlafen haben. So, also da wird das Wort Erkennen für genommen. Wer also nach der Bibel etwas erkennt, der kriegt eine Offenbarung von entweder von jemand anderem, den er erkennt, oder auch von Gott. Also wer Gott erkennt, dem hat sich Gott gezeigt. Und wer Gott erkannt hat, der hat nicht nur etwas begriffen, sondern ist ihm begegnet. Also das ist der erste Punkt. Und ich möchte das nochmal mit einer Stelle beschreiben. Die habe ich jetzt aber hier nicht, glaube ich, nicht aufgelistet. Doch, die habe ich. Ja. Die steht im 1. Korinther 8, 1 bis 3. Die Erkenntnis bläht sich auf. Die Liebe aber baut auf. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, ja, der hat noch nicht erkannt, wie man richtig erkennen soll. Also wenn jemand meint, er weiß was, dann hat er noch nicht erkannt, wie man richtig erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, ist er von ihm erkannt. Ja? Also es bedarf der Überzeugung, dass Gott mich liebt, bevor ich ihn erkenne. Also ich muss erst wissen, Gott liebt mich, bevor ich ihn erkenne. Das ist ganz wichtig. Genauso wie es hier andersrum steht, dass wenn jemand Gott liebt, von ihm erkannt worden ist. Und diese Überzeugung, dass Gott euch liebt, das habt ihr angenommen. Das ist eigentlich so der Kernsatz gewesen. Wir sehen Gott in unserem Leben, wir sehen Gott handeln in unserem Leben, wir sehen, dass Gott uns nachgeht, wir sehen Gott, dass uns lieb hat. Diese Überzeugung habt ihr zum Ausdruck gebracht. So, und es ist eben wichtig, dass diese Überzeugung, diese Erkenntnis vor dem Bekenntnis steht. Das ist auch der Grund, wieso wir keine Kinder taufen, sondern Überzeugungstäter, sage ich immer. Ich sage immer, die Gemeinde besteht aus Überzeugungstätern. Ich hoffe, das ist auch so. Also Leute, die wirklich überzeugt sind in ihrem Herzen, was sie da zum Ausdruck bringen. Und nicht, weil die Tradition es sagt oder weil Mama und Papa das so gemacht haben, sondern weil sie es persönlich erkannt haben, weil sie Gott persönlich erkannt haben. Die Taufe ist eben nicht eine Zuwendung Gottes zu dem Menschen in erster Linie, sondern ist eine Antwort des Menschen auf die Zuwendung von Gott. Die Taufe ist eigentlich eher eine Handlung, wo der Mensch was zum Ausdruck bringt und nicht Gott. Und das dürfen wir nicht vertauschen. Gott hat seine Liebe durch Jesus Christus zum Ausdruck gebracht. Das ist eine Antwort. Bekenntnis ist eigentlich eine Antwort. Der zweite Punkt, wie die Bibel Bekenntnis versteht, bedeutet, Bekenntnis ist Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Also, ich erkenne mich selber, ich erkenne meine Sündhaftigkeit, ich erkenne meine Erlösungsbedürftigkeit und ich erkenne Gott in seinem Gnadenwesen, wie positiv er auf mich schaut, dass er für mich einen Weg bereitet hat. Diese beiden Dinge gehören zum Bekennen dazu. Also nur die Größe Gottes zu bekennen, ohne sich selbst zu erkennen, ist nicht das, was die Bibel unter Erkenntnis versteht, sondern es geht um das Erkennen meiner eigenen Stellung zu Gott, zu sehen und zu begreifen, da gibt es eine Trennung, da gibt es eine Unterbrechung und es war notwendig, dass Gott diese Unterbrechung überbrückt hat. Alles Menschliche ist nicht in der Lage dazu, zu Gott zu finden, sondern es bedurfte Gott selber, der gehandelt hat. Das ist demütigend, ja, aber es gehört zu dieser Erkenntnis dazu und auch dann zum Bekenntnis. Ich meine, du hast erzählt, dass du so nicht viele gute Sachen auch so durchlebt hast, gemacht hast. Und das war ein Teil, das war einfach auch Erkenntnis über deine Person selber. Und ich finde das ganz, ganz mutig, dass du das hier gesagt hast. Weil wer stellt sich schon hin und sagt, ey, ich bin aber fehlerhaft oder ich habe Mist gebaut oder so. Ist nicht schön. Macht man nicht gerne, man glänzt eher lieber. Ist doch so. Und umso mehr ist dieses Bekenntnis auch ehrlich. Und das finde ich gut. Und Gott findet das auch gut. Also diese beiden Anteile gehören zum Bekennen dazu. Und die drücken sich eigentlich auch in der Taufhandlung aus. Denn die Taufhandlung sagt, dass es ein altes, gottunabhängiges Leben gegeben hat, welches da sozusagen symbolisch begraben wird. Durch die Entscheidung, die man trifft, mit Gott zu leben, wird dieses alte, gottunabhängige Leben begraben. Tot. Mit Christus gestorben, sagt die Bibel. Und das Herauskommen aus diesem Grab bedeutet, dass man ein neues Leben in der Auferstehungskraft von Jesus lebt. Und Paulus sagt das sogar sehr deutlich, der sagt, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Was ich aber jetzt lebe als Mensch, hier in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus. Ja, und das ist die Symbolik im Grunde von diesem Wassergrab, dass das alte, unabhängig von Gott gestaltete Leben begraben wird und man sagt, ich will ein neues Leben in dieser Kraft, die Gott mir zuspricht, das will ich jetzt leben. Der dritte Punkt ist, Bekennen ist eine Antwort auf das Bekenntnis, was Gott uns gibt. Bekennen ist nicht nur so jetzt sozusagen bin ich der Initiative, sondern es ist immer eine Reaktion darauf, dass Gott sich zu uns bekannt hat. Und deswegen richtet sich unser Bekenntnis auch nicht zuallererst an Menschen. Und euer Bekenntnis hat sich zwar hier jetzt an uns gerichtet, aber euer Herzensbekenntnis richtet sich doch zuallererst an Gott. Nicht wahr? Zuallererst macht man doch mit ihm einen Vertrag. Und man sagt, ich lasse mich ein auf eine Beziehung, wo du die Bedingungen festlegst. Wo du sagst, so läuft das ab mit dem Leben. Dem will ich folgen. Ja? Also Gott hat sich zu euch bekannt, hat sich zu jedem von uns bekannt. Das können wir an Jesus sehen und was Jesus für uns getan hat. Und unser Bekenntnis ist im Grunde eine Reaktion darauf, eine Antwort darauf. Der Glaubende, der sagt ja in seinem Bekennen Ja zu dem, was Gott über ihn sagt. Und da sagt Gott zum Beispiel so Sachen wie, ich habe dich bei deinem Namen berufen. Siehe, du bist mein. Oder er sagt, im Hesekiel steht das drin, ich will dir ein neues, ein fleischernes Herz geben und das ersetzen, dieses steinerne Herz, dieses harte Herz, und ich will dir einen neuen Geist geben. Das sind Zusprüche von Gott, wo ganz klar deutlich wird, Gott hat sich zu uns bekannt. Gott hat gesagt, ich will das machen, und wir können uns darauf verlassen, er wird das machen. So, es gibt ein klares Bekenntnis Gottes an uns Menschen. Und die Frage ist, reagieren wir darauf? Jesus sagt in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt und gesetzt dazu, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also bekennen ist die Bestätigung, dass Gott Recht hat. Dass Gott Recht hat und ist eine Antwort darauf, dass er sich zu uns bekennt. Wir sagen ja zu der Beziehung, die er uns anbietet und dass er mit uns Beziehung haben will. Dazu sagen wir sowieso dann ja. Ein vierter Punkt. Bekenntnis ist als erstes ein Bekenntnis zu einer Person. Es ist ein Bekenntnis zu einer Beziehung. Es ist nicht zuerst ein Bekenntnis zu einer Meinung. Und so wird leider Bekenntnis heute oft falsch verstanden. Da wird gesagt, ich sage meine Meinung und damit gebe ich ein Bekenntnis ab. Ja, aber ich sage eigentlich nur meine Meinung. Ein Bekenntnis ist immer etwas, was sich auf eine Person bezieht oder eine Beziehung bezieht. So versteht die Bibel das. Es ist keine reine Meinungsbekundung. So nach dem Motto, ich sage jetzt mal, ich glaube an Gott. Meine Meinung ist, der existiert, der ist da. So, das ist meine Meinung. Nein, es ist weit mehr als das. Es ist, und deswegen gibt es diesen Zusammenhang zwischen Bekenntnis und Glaube, es ist diese tiefe Gewissheit, dieses klare Wissen von Dingen, die man nicht sieht, wie die Bibel sagt, dass sie real sind, dass sie erlebbar sind. Und man bekennt sich zu Jesus und man bekennt sich auch zu seinem Leib, zur Kirche. Und deswegen wollen wir nachher auch noch für euch beten und euch auch so offiziell aufnehmen in die Gemeinde, was ja eigentlich geistlich schon passiert, wenn man sein Leben Jesus gibt, dann ist man Teil vom Leib Christi, das ist ja klar. Aber wir wollen das einfach auch nochmal zum Ausdruck bringen, genauso wie die Taufe ja eigentlich etwas zum Ausdruck bringt, was zuvor im Herzen passiert ist. Und genauso wollen wir dann auch gleich für euch beten. Mir ist noch was aufgefallen. Mit dem Bekenntnis, da haben Anne und Samuel uns eine Chance der Anteilnahme gegeben. Ja, wie nett ist das denn? Wir durften da reingucken in ihr Leben, in ihr Herz, in ihre Emotionen. Und das ist irgendwie ein Stück weit genau das, was Gemeinde ausmacht. Man lässt aneinander Anteil nehmen. Man offenbart sich. Man zeigt seine Schwächen. Man zeigt seine Stärken. Man hat das Leben miteinander. Das ist Gemeinde. Und schön, dass ihr das hier zum Ausdruck gebracht habt. Danke dafür. Das kann natürlich auch in ganz anderen Zusammenhängen passieren, wie in der Jugendgruppe oder in den Hauskreisen, dass wir so eng miteinander sind, dass wir einander wirklich kennen. Wirklich kennen und wissen, wie es uns geht und wie wir so unterwegs sind, auch mit unserem Herrn. Und dass wir uns gegenseitig da helfen können. Aber dazu bedarf es dieser Anteilnahme. Und Bekenntnis ist ganz stark dieser Aspekt von, ich lasse den anderen teilhaben an dem, was in meinem Herzen passiert. Der letzte Punkt ist, dass Worte Macht haben. Also die Frage war ja die, muss man das denn sagen, was man glaubt? Reicht das denn nicht, wenn man das denkt? Muss man das immer alles so öffentlich machen? Und die Bibel redet recht klar darüber, welche Kraft Worte haben. Der Jakobus beschreibt in seinem Brief, der sagt, die Zunge ist wie ein Ruder eines Schiffes. Ein großes Schiff, das hat hinten so ein ganz kleines Ruder und damit wird das komplette Schiff gelenkt. Und so ist unsere Zunge als Synonym für unser Reden. Unser Reden lenkt unser Leben. Täuschen wir uns nicht, wir machen so viele Bekenntnisse den Tag aus, Tag ein, bekennen wir etwas über uns selber, schaffe ich nicht, kann ich nicht, oder wir bekennen was über andere, du kriegst das ja nie hin, oder wir bekennen positive Dinge. Aber wir sind so oft dabei, mit unserem Mund etwas zu bekennen, dass wir das schon gar nicht mehr mitkriegen. Und es lenkt unser Denken, es lenkt unser Leben, es lenkt unsere Beziehung zu anderen. Ob wir gut mit denen können oder nicht mit denen können, wie wir darüber reden, hat ganz viel damit zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, die Konsequenz wäre ja, man diszipliniert sich und man versucht richtig zu reden. Aber die Bibel sagt völlig klar, aus der Fülle des Herzens läuft der Mund über. Das heißt, das Problem liegt hier, im Herzen und nicht in unserem Mund. Und trotzdem ist das, was wir sagen, entscheidend für unser Leben. Und deswegen ist Bekenntnis, muss man sich immer diese Macht der Worte auch vorstellen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wo ich mein erstes Glaubensbekenntnis frei erzählt habe. Ich war 13 Jahre alt, habe mein Leben Jesus gegeben in einem Gebet mit jemandem und der hat gesagt, du, morgen Abend hast du die Möglichkeit davon zu erzählen. Willst du das machen? Und ich habe mich, ich habe mich geschämt. Und ich habe es gegen meinen Scham trotzdem getan. Und es war super peinlich. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe mich da überhaupt nicht wohl beigefühlt. Aber weißt du, was der Fall ist? Es hat mich in meiner Beziehung zu Gott so unglaublich weit nach vorne gebracht. Bekenntnis hat Kraft. Was wir sagen, wird unser Leben lenken. Und was ihr gesagt habt, wird euch weitertragen. Und Gott wird sich zu euch stellen. Weil ihr habt euch zu Gott gestellt, wird sich Gott zu euch stellen. Soweit zu Bekenntnis. Also ein positives Bekenntnis auch zur Beziehung mit Gott und zu seiner Gnade, zu seiner Liebe, zu seiner Zuwendung. Das wird euer Leben lenken. Das wird unser aller Leben lenken, wenn wir da tatsächlich unseren echten Herzensglauben zum Ausdruck bringen. Es gibt ja die Möglichkeit, ich habe keinen Glauben, ich glaube das nicht, dann kann ich das auch nicht bekennen. Das macht auch keinen Sinn. Dann gibt es die Möglichkeit, ich glaube etwas, aber ich traue mich nicht, es zu bekennen. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, ich glaube etwas und ich bekenne es auch. Und mit der zweiten Möglichkeit möchte ich mich jetzt noch mal ein bisschen beschäftigen. Und das wird uns dann noch mal zeigen, nämlich der Möglichkeit, dass etwas uns hindert, unseren Glauben zu bekennen. Und dann werden wir noch mal tiefer verstehen, wieso dieser Zusammenhang zwischen Glaube und Bekenntnis so stark ist. Was hindert uns, unseren Glauben zu bekennen? Das Erste, was uns hindert, ist, glaube ich, also ich habe mal drei Sachen rausgesucht, es gibt sicherlich mehr, aber die sind mir erstmal ganz spontan sofort eingefallen. Das erste ist Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit. Wenn ich mich im Bekenntnis zu Gott stelle, lege ich mich fest. Ja? Ihr könnt jetzt gefragt werden, ja sag mal, ich war dabei, wo ihr da erzählt habt, ihr habt es da mit Gott und so, ja, was ist denn jetzt damit? Komm, jetzt mal Rechenschaft ablegen. Wenn man unverbindlich bleibt, legt man sich da nicht so fest. Dann kann man auch nicht gefragt werden hinterher. Ist auch einfacher. Aber wenn man sich hinstellt und bekennt seinen Glauben, dann kann man darauf festgenagelt werden, wie wir sagen. Man outet sich im Grunde. Und wer das nicht will, wer Angst hat, da in irgendeine Verpflichtung einzugehen oder so etwas, der wird sich auch nicht hinstellen und wird seinen Glauben bekennen. Natürlich nicht. Vielleicht haben wir deswegen so dieses Hemmnis, uns festlegen zu wollen, weil wir glauben, es liegt an unserem Vermögen. So, wir denken über uns nach und denken, also dieses christliche Leben ist ja sowas von schwierig. Wie kann ich mich da vorne hinstellen? Und kann behaupten, ich lebe ein Leben mit Gott. Werde ich nicht zum Heuchler? Weil ich schaffe das doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht so leben, wie Gott das will. Aber das Bekenntnis ist deswegen gut, weil es, wenn es denn ehrlich ist, weil es eben diesen Anteil beinhaltet der eigenen Schwäche, der Fehlerhaftigkeit. Und der Notwendigkeit, dass ich Gottes Hilfe brauche. Das ist ein Teil des Bekenntnisses. Und die Taufe zeigt nämlich, dass ich ohne Gott, ohne die Kraft dieses neuen Lebens, was da zum Ausdruck gebracht wird, das Leben nicht wirklich leben kann. Ja, also dieses Eingeständnis ist eben ganz wichtig. Und manchmal machen wir uns dieses Eingeständnis. Wir haben so eine perfektionistische Vorstellung. Wir denken, wir müssen moralisch, ethisch so super einwandfrei sein, gucken wir in unser Leben, da sehen wir dies, da sehen wir das, da denken wir, da sage ich lieber nichts, weil dann bin ich ja festgelegt. Bin ich einer von den Frommen. Ja, bekenne ich mich lieber nicht. Also Unverbindlichkeit, aus unterschiedlichen Gründen, aus Ängsten, warum auch immer. Ich möchte uns ermutigen, dass wir mutig verbindlich werden und uns in seinen Leib integrieren lassen. Denn das eine ist, sich bekennen zum persönlichen Glauben an Jesus. Das andere ist, dass man sich damit auch zu seinem Leib, der Kirche, bekennt. Das kann man auch nicht auseinander trennen. Ich meine, wir Menschen, wir kriegen das hin. Wir sagen, ich kann auch alleine glauben, braucht doch keine Kirche. Tut mir leid, das entspricht nicht dem Bild, was die Bibel gibt. Das ist so. Man kann, gemäß der Bibel, sein Glauben nicht alleine leben. Das ist nicht der Glaube, der da beschrieben ist. Denn die Beziehung, die wir haben zu Gott, haben wir zum Vater, Sohn, Heiligen Geist. Und der Leib Christi sagt, ich bin das Haupt der Kirche. Und ihr seid mein Leib. Also wenn ich eine Beziehung zu Jesus haben will, dann ist das völlig zwingend, dass ich automatisch auch eine Beziehung zu seinem Leib habe. Wenn ich mich dessen beschneide, dann ist das so, als wenn einer einen Finger vom Leib abhackt. Dann liegt der Finger so daneben. So, der will ja unabhängig vom Leib leben. Ne? Der liegt so abgehackt daneben. Ja, was passiert denn mit dem Finger auf die Dauer der Zeit? Wird der überleben? Nein, der wird nicht überleben. Der überlebt nur, wenn er da ist, wo er hingehört. Am Leib. Manchmal kann man da noch schnell was machen. Wenn man schnell ist, dann kriegt man das vielleicht noch wieder hin. Aber oft ist es so, dass ein abgetrenntes Glied vom Leib stirbt. Weil die Lebensversorgung fehlt. Und Gott hat es sich so ausgedacht, dass unsere geistliche Lebensversorgung durch den Leib geschieht. So, Unverbindlichkeit. Also, ich habe gesagt, es ist etwas, wo wir uns, wir sagen das im Deutschen, so festnageln lassen. Ja, ich stelle mich hin und ich sage, das glaube ich, und dann habe ich im Prinzip mich festnageln lassen. Dann können andere kommen und können mich hinterfragen. Und jetzt möchte ich euch mal sagen, dass Jesus Bekenntnis zu uns nicht anders war. Der hat sich auch im wahrsten Sinne des Wortes festnageln lassen. Jesus hat sich darauf festnageln lassen, dass er uns liebt. Er hat sich zu uns bekannt in einer Art und Weise, die wir nie machen können. Der zweite Punkt, wo ich glaube, dass es ein Hindernis ist, den Glauben zu bekennen, das ist Scham. Bekenntnis ist eine freiwillige Bloßstellung. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wie das für mich war. Ich habe mich so geschämt, als ich das erste Mal meinen Glauben bekannt habe. Ich fand das sowas von schlimm. Und ich wusste, das ist eine Kraft, die will mich hindern, meinen Glauben auszudrücken. Und ich habe diese Kraft überwunden. Durch Gottes Gnade habe ich gesagt, das ist mir jetzt egal, ob ich mich schäme oder nicht, stelle mich da jetzt hin, weil ich einfach weiß, das ist gut und richtig. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, eine gewisse Scham, eine Zurückhaltung, wirklich vom Inneren, vom Herzen her zu erzählen. Es ist nicht normal. Das tut man normalerweise nicht. Im Bekenntnis ist es eine freiwillige Bloßstellung. Euch hat doch hoffentlich niemand gezwungen dazu, oder? Ich meine, wir sagen schon, ich erkläre das ja auch, dass es irgendwie wichtig ist, seinen Glauben auszusprechen. Sagen wir schon, doch, das gebe ich zu. Wir sagen das. Mit gutem Grund. Aber richtig gezwungen wird keiner. Interessanterweise, das habe ich festgestellt, Scham ist nicht automatisch weg, wenn man einmal seinen Glauben bekannt hat. Herr Leute, ich verspreche euch, es wird Wiederholungsfall geben, da werdet ihr wieder herausgefordert sein, eure Scham zu überwinden, um zu eurem Glauben zu stehen. Das muss man einüben. Das muss sich wiederholen. Und dann wird's leichter. Und dann wird's selbstverständlich. Es gibt im Deutschen so einen schönen Spruch, der heißt, und ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Ja? Und das denke ich manchmal so als Christ. Wenn unser Ruf erst ruiniert ist, weil wir uns zu unserem Jesus gestellt haben, dann ist auch egal, was die Leute denken. Dann ist auch egal. Dann lebt es sich ganz ungeniert. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der uns hindert, unseren Glauben zu bekennen, und zwar Furcht vor Menschen. Menschenfurcht. Ja? Und da will ich einen etwas längeren Text zu lesen und dann komme ich zum Schluss. Weil Jesus sehr ausführlich sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Das denkt man vielleicht gar nicht, aber er wusste ganz genau, welche Macht Menschenfurcht hat und welche Bindung Menschenfurcht ist für Leute, ihren Glauben frei auszuleben und zu bekennen. Angst davor zu haben, wie Menschen reagieren, ist Menschenfurcht. Angst davor zu haben, üble Nachrede zu bekommen. Angst davor zu haben, verlacht zu werden. Das ist Menschenfurcht. Angst vor Kritik, Angst vor Anfeindung, Angst vor Verachtung. Und wir lesen jetzt mal, was Jesu Rezept dagegen ist. Und sein Rezept ist, mehr auf Gott zu schauen als auf Menschen. So, jetzt will ich mal sehen, ob ich das hier hinkriege. Wir machen das erstmal in Englisch. Ich lese euch das auf Deutsch vor und dann geht's gleich nochmal anders weiter. Und zwar lesen wir aus Matthäus 10, Vers 26 bis 32 und Vers 39. Ist aber lohnenswert für jeden, der das lesen möchte, das ganze Kapitel zu lesen. Da heißt es, interessanterweise wird da auch Samuels Taufspruch drin vorkommen. Fürchtet euch nun nicht vor den Menschen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und es ist nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch in der Finsternis sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Ist das nicht eine Ermutigung zum Bekenntnis? Und fürchtet euch nicht, da steht es wieder, vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also Gottesfurcht ist das Gegenteil von Menschenfurcht. So, jetzt aber, es geht nicht um Angst vor Gott und das erklärt Jesus jetzt hier. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne dass euer Vater es weiß? Bei euch aber sind selbst die Haare eures Hauptes gezählt. So fürchtet euch nicht, ihr seid viel wertvoller als die Sperlinge. Also mit Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott gemeint, sondern ist genau dieses Erkennen von Gott gemeint, dass er alles von uns weiß, dass er uns durch und durch kennt und dass wir ihm viel wertvoller sind als alles andere, was es so gibt. Und jetzt heißt es hier in Vers 39, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Oder man könnte Leben auch mit Seele übersetzen. Wer seine Seele findet, der wird sie verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. So, also, hier steht an drei Stellen, fürchtet euch nun nicht vor den Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch zwar umbringen könnten, aber die euch nicht das ewige Leben wegnehmen können. Fürchtet euch nicht, weil ihr viel wertvoller seid für Gott als alles andere auf dieser Welt. Jesus wiederholt dreimal, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst im Bekenntnis. Stellt euch zu eurem Herrn. Habt keine Angst. Habt keine Furcht. Denn was wollen euch Menschen anhaben? Ja, wir werden um unseres Bekenntnisses willen Nachteile erleiden. Das verheimlicht die Bibel auch gar nicht. Aber wir brauchen keine Angst vor Menschen zu haben. Und das ist echt eine gewaltige Kraft, Menschenfurcht, die uns davor abhält, uns zu unserem Glauben zu stellen. Und ich lebe ja auch in verschiedenen Lebenszusammenhängen. Da gibt's die Familie, da ist es manchmal am allerallerschwersten, zu seinem Glauben zu stehen. Deswegen wohl an, schön, dass die alle da sind. Cooles Bekenntnis vor der Familie. Ist eine besonders hohe Hürde manchmal. Dann gibt's Zusammenhänge, wo es vielleicht leichter fällt, seinen Glauben zu bekennen. Im Hauskreis, wo man sowieso weiß, die tun einem nichts Böses, die denken ja ähnlich. Da ist es einfach. Wie sieht's aus am Arbeitsplatz? Wir sollen jetzt nicht da rumrennen und alle Leute irgendwie da zutexten. Das ist ja nicht damit gemeint. Aber wenn eine Situation kommt und man hat so wirklich das Empfinden, dies ist eine Gelegenheit, die Gott gibt, dass man dann den Mut hat zu sagen, da spreche ich jetzt rein, das, was mir auf dem Herzen liegt. Hat man den Mut oder hat man diese Gedanken, was könnten die anderen denken? Ach, wie sehen die mich dann? Ja. Was sagen die dann über mich? Das wird unser Bekenntnis abwürgen. Das wird unser Bekenntnis abwürgen, wenn wir das, wenn das zu dominant in unserem Leben ist. Und Jesus spricht ganz speziell deswegen, fürchte dich nicht vor den Menschen. Dreimal sagt er das hier, also muss es irgendwie auch wichtig sein. Jetzt kann man aber nicht einfach sagen, ich lasse das sein mit der Menschenfurcht und ersetze das nicht, sondern es ist wirklich notwendig, dass unser Vertrauen in Gott, unsere Furcht vor Gott, unsere Ehrfurcht vor Gott diesen Platz einnimmt, der Menschenfurcht. Und dann ist uns das fast egal, wie die Menschen reagieren, uns ist aber wichtig, wie Gott über uns denkt. Wichtiger. Man gibt auch im Glauben die Kontrolle so an Gott ab, in solchen Dingen. Ich komme zum Schluss. Bekenntnis gehört zum Glauben. Und Bekenntnis trägt immer das Persönliche nach außen. Sonst ist es kein Bekenntnis. Bekenntnis gilt immer erstmal der Beziehung zu Gott und nicht so sehr der Meinungsäußerung. Und ich würde gerne abschließen mit einem Wort aus dem Hebräerbrief, der uns sehr ermutigt, doch die Sache mit dem Bekenntnis nicht bei der Taufe sozusagen abzuarbeiten oder abzuhandeln und dann ist das Thema durch, sondern es das ganze Leben lang zu bewegen. Da heißt es in Hebräer 4, das habe ich jetzt leider nicht schriftlich, Hebräer 4, Vers 14, da heißt es, weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis festhalten. Da gilt es, was festzuhalten. Unser Bekenntnis wollen wir festhalten. Heute ist ein großer Tag für euch. Genießt den. Das ist super. Aber es wird weitere Herausforderungen geben, sich zu Jesus zu stellen und ihn zu bekennen. Und deswegen lasst uns gemeinsam entschlossen festhalten an diesem Bekenntnis. Und uns lasst uns gegenseitig ermutigen, die Gelegenheiten zu nutzen, die Gott uns gibt, unseren Glauben auch zu bekennen. Und dann werden wir erleben, was das uns selber persönlich für einen Segen gibt. Das Bekenntnis. Ich möchte uns alle dazu ermutigen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass das Bekenntnis von Anne und Samuel nicht nur in diesem Raum geblieben ist, sondern bis in den Himmel vorgedrungen ist. Bis vor deinen Thron, bis an dein Ohr und dass du dich total freust darüber. Und ich glaube, dass du ihnen auch die Kraft geben wirst, dieses Bekenntnis zu behalten, festzuhalten, hochzuhalten, zu wiederholen an geeigneter Stelle. Stärke sie mit deinem Heiligen Geist. Und ich möchte auch für jeden von uns beten, für den nahe sind oder fern sind, dass wir uns ehrlich machen in jeder Hinsicht, dass wir nicht irgendwie was vortäuschen, was nicht da ist, sondern dass wir vor dir ehrlich sind und ehrlich werden. Dann hast du alle Möglichkeit, uns zu erreichen, zu uns zu sprechen, uns zu begegnen. Und ich preise dich dafür, dass dein Bekenntnis zu uns feststeht. Du wirst das nie wieder zurücknehmen. Dein Versprechen, dass du einen Weg für uns bereitet hast, dich kennenzulernen, und mit dir ewige Gemeinschaft zu haben, das wirst du nie, nie zurücknehmen. Und das ist sehr, sehr beruhigend, Herr. Ich preise dich dafür, ich danke dir dafür. Lass das in unser Herz fallen, dass dieses Bekenntnis von dir zu uns absolut steht. Du bist ein guter Gott, ich ehre dich. Amen.